Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, ich bin frisch von der Frankfurter Buchmesse zurück und voll mit Eindrücken, obwohl ich das richtige Programm eigentlich weitgehend verpasse. Denn wenn ich dort bin, ziehe ich vor allem von Verlag zu Verlag und tauche in die Frühjahrsprogramme ein. Deshalb beginnt nach der Messe für mich immer mein ganz persönliches Sofa-Messe-Programm. Und ich dachte, vielleicht habt ihr ja auch Lust darauf, deshalb mein Tipp heute zu Beginn. In der ARD-Mediathek lässt sich ganz viel von den Gesprächen und Diskussionen anschauen. Dazu müsst ihr einfach in der Mediathek nach Buchmesse suchen. Et voilà, schon habt ihr die Wahl. Und obwohl mir schon lauter Frühjahrsbücher durch den Kopf schwirren, möchte ich euch heute noch einen Debütroman aus dem Spätsommer vorstellen, weil der von der Stimmung her wunderbar in den Herbst und Winter passt. Und vielleicht auch zu Weihnachten ein schönes Buch für den einen oder die andere ist. Wie versprochen geht es diesmal um ein leichtherzigeres Buch, nämlich um das Debüt von Sarah Brooks, das einen wundersamen Titel trägt. Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland. Mit Titeln ist es ja immer so eine Sache. Manche wecken in mir Skepsis, Kitschverdacht oder so, oder eine geradezu physische Abneigung, etwa Max Frischs Klassiker, Mein Name sei Gantenbein. Gegen diesen Titel habe ich eine so irrationale Aversion, dass ich überhaupt erst gerade auf Wikipedia nachgelesen habe, dass mich die Geschichte durchaus interessieren könnte. Ihr merkt bei meiner Stimme übrigens noch ein bisschen Nachmessewehen. Dagegen hat mich dieser Titel magisch angezogen. Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland. Es schwingt etwas altmodisch-zauberhaftes mit, unterstrichen vom Cover, auf dem eine Dampflok im Zwielicht vor einem golden schimmernden Mond zu sehen ist. Als mir dann auch noch klar wurde, hier geht es um die transsibirische Eisenbahn, wusste ich endgültig, das muss ich lesen. Denn als 20-Jährige bin ich mit der Transsib von China nach Russland gefahren. Das war aufregend, aber wie viel lieber wäre ich in dem Transsibirien-Express gewesen, in dem Sarah Brooks im Jahr 1899 eine illustre Gesellschaft durch die Weiten Sibiriens reisen lässt. Brooks hat selbst mehrere Jahre in China und Japan gelebt und unterrichtet heute Ostasienstudien an der University of Leeds. Dieses Wissen scheint aber eher als ein Gespür für unterschiedliche Kulturen in ihr Debüt einzufließen. Der Zug verbindet nicht nur China und Russland, sondern hier begibt sich auch noch ein frühes internationales Weltbürgertum auf Reisen. Und fast alle haben ihre eigene Agenda, was dem Ganzen ein Agatha Christie-Flair verleiht. Überhaupt liest sich das, als habe Brooks Agatha Christie, Jules Verne und Michael Ende bei einem Gespräch belauscht und sich davon zu ihrer Geschichte inspirieren lassen. Der Transsibirien-Express ist ein technisches Wunderwerk seiner Zeit. Wie schon der fiktive Valentin Rostov geschrieben hat, eben jener vorsichtige Reisende, der 1880 seine Zugfahrt in dem Handbuch festgehalten hat. Ich lese euch einen kleinen Ausschnitt vor, der dem ersten der 7 Teile vorangestellt ist. Ich beschloss, meine Reise in Peking zu beginnen, am ersten Jahrestag der Streckeneröffnung. Bis nach Moskau sind es 6000 Kilometer. Die Kompanie verspricht, dass die Fahrt nur 15 Tage dauert. Eine außerordentlich kurze Zeit im Vergleich zu den vielen Wochen, die man bisher für die Durchquerung der Kontinente benötigte. Der Zug selbst hat hingegen eine lange Entstehungsgeschichte. Die Transsibirien-Kompanie hatte schon 1850 den Bau einer Eisenbahnstrecke angekündigt, ein halbes Jahrhundert, nachdem die Veränderungen erstmals gemeldet worden waren und 20 Jahre nach dem Bau der Mauern und der Abriegelung des Ödlands, wie es damals bereits genannt wurde. Man beschloss, sowohl von China wie auch von Russland aus Schienen zu verlegen, und zwar mit Hilfe von Spezialzügen, damit die Bauarbeiter vor den Gefahren draußen geschützt waren. Viele zweifelten am Erfolg des riskanten Projekts und kritisierten die Hybris eines solchen Unterfangs. Doch obgleich es 2 Jahrzehnte und die Arbeit hunderter Männer brauchte, gelang es der Transsibirien-Kompanie schließlich, das Ödland zu durchmessen und die beiden Kontinente durch ein eisernes Band zu verbinden. Aus dem Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland, Seite 2. Natürlich ist auch dieses Handbuch wie sein Verfasser fiktiv. Brooks setzt damit von Anfang an einen Ton. Die Welt steht an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Fortschrittsglauben und Aufbruchsgeist treffen auf Zweifel. Einerseits scheint das technische Genie des Menschen durch nichts aufzuhalten, andererseits herrscht eine schwelende Endzeitstimmung. Das Ödland, das sind die einst vielversprechenden, doch jetzt furchteinflößenden Weiten Sibiriens. Brooks wird dafür eine ganz eigene Flora und Fauna erschaffen. Irgendetwas ist hier vorgefallen, eine Naturkatastrophe, die alles verändert hat, sodass sowohl China als auch Russland sich mit Mauern und strikten Kontrollen abgeschottet haben, um die Wildnis draußen zu halten. Der Zug fährt sozusagen durch eine Zwischenwelt und darf um keinen Preis liegen bleiben, geschweige denn verlassen werden. Sobald er an die Grenze kommt, muss er über Nacht halten. Dann wird offiziell überprüft, ob sich Lebensformen aus dem Ödland am Zug festgesetzt haben, was die Weiterfahrt für immer beenden könnte. Und selbst wenn alles gut geht, kann bis dahin viel passieren. Denn das Ödland hat seinen ganz eigenen Umgang mit dem Zug und mit dem Geist von jedem und jeder, die darin unterwegs sind und die vom Ödlandweh erfasst werden können. 10 Monate sind vergangen, seitdem der Zug zuletzt aufgebrochen war, denn auch an Bord gab es einen Vorfall und es schien unklar, ob die Handelskompanie es wagen würde, den Transsibirien-Express noch einmal loszuschicken, obwohl der Zug einer rollenden Festung gleicht. Was genau passiert ist, darüber gibt es nur Spekulationen. Als es schließlich losgeht, wird eine junge Frau an Bord sein und noch bevor wir ihren Namen erfahren, Maria Petrovna, lesen wir: Der Name sei nur geborgt. Warum sie unter falscher Identität diese Reise antritt, das wird eine von vielen Geschichten sein, die wir im Lauf der gefährlichen Fahrt über die Reisenden erfahren werden. Da ist zum Beispiel der Naturforscher Dr. Henry Gray. Sein Ruhm hat sich zusammen mit einer gewagten Theorie in Luft aufgelöst und jetzt hofft er auf eine forscherische Großtat, um seine Reputation wiederherzustellen. Da ist Anna Michailowna, eine ältere Gräfin aus St. Petersburg, die in Begleitung ihres Mädchens reist. Aus reiner Abenteuerlust und weil sie es kann. Es gibt einen sanftmütigen Kartografen namens Suzuki Kenji. Und es wird sich herausstellen, dass niemand so genau ein Gespür für die Veränderungen im Ödland hat wie er. Denn er hält das in fantastischen Zeichnungen fest, die aber so verstörend sind, dass nicht viele davon wissen dürfen. Es gibt Handelsreisende und Vergnügungsreisende, etwa ein verliebtes französisches Paar. Und dann ist da noch die dritte Klasse. Dort einquartiert ist der Professor, der kein Professor ist, aber aussieht, wie man sich einen vorstellt, und der über besonderes Wissen über den Zug verfügt. Es gibt außerdem die beiden Männer der Handelskompanie, die vermeintlich für Sicherheit zuständig sind, aber eher die Aura von Spitzeln haben und bei den Zugleuten nur die Krähen heißen. Überhaupt das Zugpersonal. Allen voran und doch im Hintergrund der Captain, der eine Frau ist. In den Zeitungen heißt sie die Schienenlady der Transsibirien-Kompanie. Über sie wird mit einer Mischung aus Empörung und Faszination geschrieben. Dann ist da noch der erste Ingenieur, Alexei Stepanowitsch, und das Zugkind. Zhang Weiwei, vor 16 Jahren im Zug zur Welt gekommen und von der gesamten Crew adoptiert, als die Mutter noch im Kindbett stirbt. Weiwei kann sich fast unsichtbar durch den Zug bewegen und hat doch zugleich Augen und Ohren für alles. Und so ist sie die Einzige, die mitbekommt, dass es an Bord eine blinde Passagierin gibt. Und die toppt Weiwei sogar noch in der Gabe, sich unsichtbar zu machen. Ich lese euch noch einen kleinen Auszug von der ersten richtigen Begegnung der beiden vor. Bist du allein? Die Frage ist die erste, die ihr einfällt. All die anderen wollen sich nicht in Worte fassen lassen. Die blinde Passagierin nickt mit undurchdringlicher Miene. Bist du? Sie verstummt. Das ist alles zu weit von dem weg, was sie erwartet hat, um irgendeinen Sinn zu ergeben. Ein Mann mit einem Messer, das kann sie verstehen. Gefahr in Form einer Klinge und drohender Worte, dagegen kann sie ankämpfen. Aber das hier, ein Mädchen, ganz allein, das ist eine andere Art von Gefahr. Da ist eine Grenze, die sie nicht übertreten darf. Wie bist du in den Zug gekommen? Fragt sie stattdessen. Wieso hat dich niemand gesehen? Das Mädchen zögert. weil ich vorsichtig und still und leise bin, antwortet sie schließlich. Weil ich nicht das bin, wonach sie gesucht haben. Irgendetwas an ihrem Russisch ist seltsam. Es klingt ein wenig steif und altmodisch, als suche sie nach Worten, die schwer zu erreichen sind. Aber du brauchst etwas zu essen und zu trinken, sagt Weiwei. Das musst du irgendwie auftreiben. Du weißt doch sicher, wie lang die Reise ist. Hast du nicht an die Gefahr gedacht? Was ist, wenn dich jemand entdeckt? Das Mädchen zuckt die Achseln, eine Geste, die Weiwei beunruhigend findet, obwohl sie nicht weiß, warum. Du kannst mir helfen. Weiwei verschränkt die Arme. Und wenn ich das nicht tue? Die blinde Passagierin lächelt überraschend. Ich glaube, du willst helfen. Ich glaube, du kannst gut lügen. Und klug bist du auch, weil du die Katze mitgebracht hast, um herauszufinden, was ich bin. Auf die Idee würden diese Männer nicht kommen. Diese Männer? Weiwei hält inne. Die blinde Passagierin hat alles beobachtet. Sie ist nicht so unvorbereitet, wie sie scheint. Sie lässt Weiwei nicht aus den Augen. Das ist Wahnsinn. Sie sollte sofort zum Captain laufen. Sie sollte nicht mal darüber nachdenken. Sie kennen alle die Regeln. Sie wissen, welche Strafe ihnen droht, wenn jemand von der Crew dabei erwischt wird, wie er einem blinden Passagier hilft. Aber Weiwei ist viel zu fasziniert von ihrer Entdeckung, um ihr Geheimnis zu verraten. Und ich möchte euch jetzt auch nicht mehr verraten. Kleiner Gedanke zum Abschluss. Hält Brooks unserer Zeit den Spiegel vor? Natürlich drängen sich ein paar Parallelen auf. Für mich hatte es aber eher das Gefühl eines Oldschool-Abenteuerromans mit Fantasy-Momenten und ich habe mich in 0, nichts vom Charme der Geschichte in diesem Transsibirien-Express aus dem Alltag entführen lassen. Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland von Sarah Brooks ist bei C. Bertelsmann erschienen. Claudia Feldmann hat die 416 Seiten aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover kostet 24 Euro. Ich freue mich, wenn ihr Feiste Bücher wieder abonniert. Kostet euch nichts und tut mir mit dem Algorithmus gut. Spätestens im November wird es auch wieder eine Kurzgeschichtenfolge geben. Eine schöne Woche wünsche ich euch.